Hallo, es ist wieder Sonntag. Ich sitze in meiner Küche. Ich habe mir einen warmen Kaffee eingefüllt. Gissi ist bei mir und die siehst heute schön aus. Gissi, das
Danke.
Braun steht dir so gut mit den Kreolen.
Kreolen.
Sind zurück. Ja, auch schon lange, oder?
Ja, aber die Großen, die haben wieder ein bisschen gebraucht. Also sag ich jetzt einfach. Also Leute, Kreolen sind zurück.
Aber ich frage mich, weil Kreolen immer mit den Haaren, wenn die da so
rankommen? Nee, machen gar nichts. Ist eher, nö.
Da gehen da nicht mal. Gissi, es kommt von wenig Haare kämmen bei mir. Ne? Die waren ja immer sehr, ja. sehr verknotet. Und dann ist mal so ein verknotetes Stück in die Kreole rein. Und dann hat sich das da.
Aber wo denn? Da ist ja, also das muss schon ein großes großer Knoten.
Das war schon beim Ohrring reinmachen, habe ich die ganzen Haare mal reingemacht. Nee, also für mich, aber ich hatte auch Kreolen, die hinten offen waren. Hm. Weißt du, und die nicht.
Vielleicht hatte ich, aber nee, kenne ich auch nicht.
Achso, nee, gut, Entschuldigung. Ich dachte, wir teilen hier auch wieder ein Universal Feeling anscheinend nicht. Okay, gut.
Aber
ich
bin auch nicht. Du wolltest mehr streiten. Wir fangen.
So, wir fangen jetzt gleich an. So.
Nee, wir fangen mit deiner Bauernregel
ja,
an.
Ja, gerne. Wir könnten alle ein bisschen mehr sein wie Annika und nicht wie Pippi. Pippi verkloppt reihenweise Leute. Das ist nicht so nett. Ja. Oh ja, das Video.
Wie kamst du da drauf?
Ja, ich wette, dass du den Spruch auch schon mal gehört hast, oder? Sei wie Pippi und nicht wie Annika.
Ja.
Kennst du das? Es gibt gehört. Ja Postkarten ja. davon. Es ja. gibt ja richtig. Die Leute haben sich das tätowieren lassen, ist ja auch völlig okay. Oder Poster davon. Und ich finde diesen Spruch finde ich total mies. Also richtig mies.
Mhm.
Und du?
Ich kannte diesen Zusatz tatsächlich nicht. Ich kannte nur sei wie Pippi.
Das den finde ich voll okay.
Wie, genau, aber dieses voll nicht okay. wie Annika, das kenne ich tatsächlich nicht.
Nee, aber dass Annika immer in Bezug zu Pippi genommen wird. Und wenn du so sein willst wie jemand, dann sei wie Pippi und nicht wie Annika.
Ja, Annika ist ja eigentlich wirklich ein richtig guter Mensch.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe das Video, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da hatte ich auch kurze Haare. Und zwischendurch sind die wieder lang geworden, da habe ich wieder abgeschnitten. Das ist schon ein bisschen länger her. Und das war auch wirklich, also da gab es Kontroversen zu. Ne? Also weil da viele haben sich gefreut, so dass ich da Annika mal sehe. Aber viele waren dann auch, also in den Kommentaren war es dann auch, dass Pippi ja so eine, nicht meine Worte, ungezogene Göre ist und so. Ne? Und da gab es dann schon Diskussionen drüber, weil sie ja nicht angepasst ist und so. Und sie soll doch angepasst sein. Es geht eigentlich darum in dem Satz, dass man nicht angepasst ist, sondern einfach frei ist. Und dass man dann differenziert das betrachten sollte. Pippi ist die Unangepasste und Annika ist die Angepasste. Deswegen sei lieber unangepasst als angepasst. Also da hat man das nicht auf die Charaktere bezogen, sondern eher auf das, was sie verkörpern soll. Weißt du, was ich meine? Also eine Ebene höher. Wie siehst du das?
Aber wer sagt denn, dass Annika angepasst ist?
Das ist hier die Frage. Ich habe es nicht gesagt. Ich habe ja nur wiedergegeben, was in meinen Kommentaren war. Weil ich finde das nämlich auch nicht, weil in meiner Wahrnehmung, wenn man das so sieht, Annika ist ja wirklich eigentlich angepasst von zu Hause, aber geht dann mit Pippi mit. Sie macht das ja, sie traut sich ja, sie springt über ihre Schatten, sie vertraut Pippi, sie vertraut ja da und bricht da ja eigentlich fast mit aus, finde ich, wenn wir das jetzt mal ganz...
Also ist sie eigentlich angepasst an das Unangepasste von Pippi?
Ach, das sind wir schon zu weit. Das Mindblown ist bei mir nicht. Aber für mich ist das eher so, dass ich sagen würde, dass sie extrem mutig ist. Weil sie hat den Mut, auszubrechen. Und Pippi ist ja von Anfang an schon unantastbar. Hat ja auch super Kräfte. Also muss man dazu ja auch fairerweise mal sagen. Ne?
Ja.
Wieso hast du den Satz denn rausgesucht?
Ich habe den Satz rausgesucht, weil es heute so ein bisschen um Geschwister gehen soll. Und Annika und Pippi sind ja so ein bisschen wie Geschwister.
Mhm, finde ich auch.
Und
Tommy ja aber auch, denn ist Tommy, auch jetzt ganz kurz, Tommy ist ja älter, oder, ne? Tommy ist ja älter als Annika, ne?
Ich glaube ja, aber irgendwie hätte ich auch, könnten sie auch Zwillinge sein.
Ja, das ist mir auch gerade so.
Sind sie Zwillinge?
Was würde mich jetzt interessieren, ob es Zwillinge sind, Geschwister, wer älter ist. Wie die Auflösung folgt.
Also Geschwister sind auch ein Thema in deiner Community.
Ja.
Und es gibt viele Fragen dazu.
Mhm.
Du bist ja auch mit vielen Geschwistern aufgewachsen.
Auf alle
wie
Fälle.
Ist es... bei dir, die Frage kommt von Dorothea. Kann man als Eltern Einfluss auf die Beziehung der Geschwister nehmen?
Oh Mann. Voll. Volle Möhre kann man da Einfluss drauf nehmen. Da bin ich fest von überzeugt. Vor allen Dingen unterbewusst wahrscheinlich auch, ne? Also, indem man einfach eins mehr beachtet als das andere. Das kann ja schon dann in den Geschwistern dadurch einen Zwist geben. indem man irgendwie ja da auch mit einem Geschwister, also wenn ich jetzt mit einem Kind über das andere rede, das finde ich ist auch schon schwierig, ne, weil man da ja ne, wirklich eine andere Position hat als Elternteil. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Eltern mehr im Negativen Einfluss nehmen können als im Positiven. Und das im Positiven meine ich damit, weil wir sind alles Menschen, ja, und wie die zusammen aufwachsen, das natürlich haben die, auch wenn die gleiche Kindheit haben, ne, sind es ja trotzdem alles unterschiedliche Menschen. Ne? Das ist ja immer spannend. Und ich glaube, ob die dann miteinander klarkommen oder nicht später, das liegt auch viel an denen. Aber ich denke, man kann im negativen Bereich extrem viel beeinflussen. Also man kann extrem dafür sorgen, dass die sich zerstreiten, dass die Zwiste haben. Und das ist vielleicht auch das, was Eltern, das Minimalste der Eltern haben, machen können, so dass man sich nicht negativ auf die Geschwister ausübt. Positiv weiß ich nicht, was meinst du? Das, weil ich brauche jetzt gerade ein bisschen einen Gegenpart.
Ich wollte tatsächlich gerade fragen, wie du das meinst. Wieso du glaubst, dass es negativ so viel leichter ist als positiv? Mhm. Also
man kann Beziehungen ja nicht erzwingen, aber man kann Beziehungen easy zerstören. Du kannst ja keine gute Beziehung erzwingen. Das kann man nicht. Du kannst jemanden nicht machen, dass die sich lieben oder so. Du kannst eine Umwelt geben, dass sie sich kennenlernen und einen neutralen Boden bieten, dass die sich lieben lernen, ja. Mhm. Aber du kannst natürlich auch eine ganz disruptive Umwelt machen und einen auf deine Seite ziehen und deine Muttermacht oder deine Vätermacht ausnutzen und Geschwister trennen. Also ich glaube, das ist wesentlich einfacher als oder wie sieht die Community das? Weil ich glaube, da können viele von Erfahrung sprechen.
Ja. Ich glaube, man kann es aber schon auch unterbewusst positiv steuern. Also ich habe eine Bekannte, da ist irgendwie der Bruder, glaube ich, auch 15 Jahre älter und der ist irgendwie schon ausgezogen, als sie noch ein Kleinkind war. Und die Eltern haben aber einfach immer sehr positiv über den geredet und haben irgendwie
ja,
so,
ja,
dass der zwar nicht da ist, aber er uns irgendwie trotzdem, keine Ahnung, dazugehört. Und ich merke das auch bei mir selber tatsächlich dadurch, also ich bin ja wenig zu Hause, also in meiner Heimat. Und ich glaube dadurch, dass aber ich dann so angenommen werde, als wäre ich nie weg gewesen, spielt das gerade irgendwie bei kleinen Kindern auch so ein sofort so ein, die haben wir gerne gehört
wahrscheinlich,
dazu.
Ja, doch, okay, Gissi. Dann würde ich über diesen neutralen Punkt hinausgehen. Man kann natürlich immer mit einem gut über diesen Menschen reden und dass man sich freut, den zu sehen und dass er gerne hier ist. Und wenn Gissi da ist, bereiten wir alles vor. Das könnte auch ruhig noch ein Betthupferle bei mir im Bett liegen. Nee, aber da hast du recht. Das stimmt. Ich denke, man kann auch die Freude, wenn man jemanden sieht und man umarmt ihn, man freut sich. Doch, ich glaube, das überträgt sich. Doch. Dann ziehe ich das ein bisschen zurück, da hast du recht. Ich glaube, da hat man doch schon, neutral ist vielleicht ein bisschen zu wenig, da hast du recht. Doch, vielleicht positiv, da hast du recht. Vielleicht sollte man das doch, dass man sich freut, die zu sehen. Ja, genau. Aber trotzdem glaube ich, dass es schwieriger ist, die Geschwisterbeziehung so zu kriegen, also dass man da so einen Einfluss drauf hat, dass sie sich lieben später. Oder man scheidet sich vielleicht und dann durch dieses Trauma der Scheidung schweißen
Idee.
Die Kinder sich zusammen.
Ja.
Das war jetzt natürlich sarkastisch gemeint. Das nimmt jetzt diesen Rat nimmt keiner mit nach Hause. Aber ich kenne ne, welche, die, wo die Eltern sich geschieden haben und die Geschwister sind seitdem unzertrennbar. Ne? Also das kann ja auch sein.
Wenn man sich so auf die anderen dann auch verlässt.
Und so ja, genau. Und, ja. Man hat diese Schmerzen zusammen erlebt. Genau. Und man teilt das dann.
Ja. Dorothea fragt auch noch, trägt das Hofleben für ein gutes oder schlechtes Geschwisterverhältnis bei?
Oh Mann, ja. Also, ein im ersten Impuls, der mir jetzt durch den Kopf schießt, würde ich sagen ja. Weil man lebt Ernten zusammen, man erntet zusammen was, man deckt Silo ab, man füttert die Tiere zusammen, man geht über den Hof zusammen und man hat ganz viele besondere Erlebnisse zusammen. Und jeder weiß jetzt, die vom Hof kommen, die wissen, wie so ein schimmliger Silo riecht oder die wissen, wie so ein Ei sich anfühlt oder dass in der Hosentasche geplatzt ist. Weißt du, also so ein bisschen so Erlebnisse, Erfahrungen, die man dann mit seinen Geschwistern teilen kann. Das glaube ich schon, auch dieses Zusammenarbeiten auf jeden Fall ganz toll ist. Und meine Kinder setzen sich so gerne zusammen, wenn hier Silofahren ist und so. Also das glaube ich schon. Und ich habe da auch in meiner Kindheit auch ganz viele Erlebnisse, positive Erlebnisse mit meinen Geschwistern, wo wir alle zusammen waren auf dem Hof. Also im ersten Impuls würde ich absolut ja sagen. Absolut. Aber wenn man natürlich ein bisschen vielleicht ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, ist natürlich, irgendwann kann einer schneller Trecker fahren oder kann das vielleicht besser oder der andere wird, es geht vieles nur um Betrieb. Und der, der vielleicht kein Interesse hat auf den Betrieb, wird ein bisschen nicht gesehen, weißt du? Also wenn das universale Thema immer Betrieb ist und da einfach einer keinen Bock drauf hat, schaltet sich darauf, aber ein Geschwisterchen hat da mehr Bock drauf und es wird dann mehr automatisch. Ich glaube, das kann dann doch schon scheiße sein.
Ich hatte gerade eher so einen Impuls von diesen gemeinsamen Erlebnissen, die haben ja vielleicht andere Geschwister auch, also in einer anderen Form. Genau, in einer anderen
Form, ja genau, na klar.
Ich glaube, was man halt an so einem Hof hat, ist, dass man generell viel Zeit gemeinsam verbringt, also jetzt auch mit den Eltern.
Mhm. Ja, wir sind also immer hier.
Es war immer irgendwie besonders, dass man mittags eigentlich zusammen isst.
Genau.
Und das ist schon besonders, ist weil besonders, einfach ja. sonst Leute
ich habe darüber Arbeit auch mal in einer Talkshow gesprochen, dass für mich das immer so was ich als Kind nicht verstanden habe, wenn die Eltern nicht zu Hause waren. Also zu Mittag. Wie es ihr erst abends waren. Also weißt du, so naiv ist man ja und so unerfahren ist man ja über die anderen Lebensrealitäten, dass man sich das gar nicht vorstellen konnte, dass bei anderen nicht um 12 Uhr das Mittag auf dem Tisch ist. Und das sage ich ja auch immer hier, weil Martin und ich, guck mal, ich müsste jetzt 20 Meter gehen, dann wäre ich bei Martin. Und das halt jeden Tag so. Ne? Also es ist schon so, Martin, ich, Mama und Papa sind den ganzen Tag da. Das ist, glaube ich, schon, dass man doch extrem viel Zeit mit seinen Eltern verbringt. Du ja wahrscheinlich auch mit deinen.
Ja, also früher, jetzt ja nicht mehr.
Ja, aber als du auf deinem Hof groß
geworden bist. Das war auf jeden Fall
und wenn die nicht, wenn
besonders.
Wenn die nicht in der Küche sind, sind die im Stall oder sind auf dem Trecker.
Man findet
auf dem
Feld. Sie.
Man findet sie.
Ja.
Das ist es. Und das war bei mir immer das Gefühl. Ich finde meine Eltern irgendwo auf dem Hof, wenn ich was dringend brauche.
Ja, und die Geschwister eben auch.
Ja, genau.
So,
ja,
es ist immer jemand da. Du meinst schon mal in der Folge, dass deine Kinder wie eine Gang sind. Würdest du sagen, dass die untereinander befreundet sind?
Und da ist es auch spannend, und jetzt so von das zu beobachten, weil ich würde jetzt schon sagen können, irgendwie vielleicht ein bisschen andeutungsweise sagen können, da sind unterschiedliche Verbindungen, die auch tatsächlich mit dem Alter ein bisschen zusammenhängen. Mhm. Weil jetzt gerade ist es natürlich ganz extrem gesehen. Wir haben hier welche, die krabbeln noch. Wir haben hier welche, die gehen schon zur Schule. Also diese Diskrepanz zwischen dem Alter ist ganz extrem. Und momentan ist es halt wirklich die, die sich altersmäßig am nächsten sind, die bilden so Krüppchen. Und das ist spannend zu sehen. Und ich habe das meiner Community auch mal gesagt, dass Martin und mein Hauptfokus momentan ist, wir haben uns ja, bevor wir Kinder bekommen, haben wir uns viele erziehungsberatschlägende Bücher durchgelesen. Und da war vor allen Dingen in einer Familie, nimmt ja jeder eine Rolle ein. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn deine Familie jetzt hier sitzen würde, würde ich eine andere Gissi kennenlernen. Weil du in deiner Familie, mit deinen Geschwistern, mit deinen Eltern eine Rolle hast. Und es ist unglaublich schwierig, da rauszubrechen aus gewissen Rollen. Und ein Tipp, ein Ratschlag ist fürs Rollenbrechen, ist unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche Aufgabenteilung immer mal. Es ist nicht immer nur einer verantwortlich fürs Aufräumen, sondern das wird gewechselt und sowas alles. Und Martin und ich, eins unserer Hauptfokusse momentan ist, in unterschiedlichen Konstellationen immer mal ein Wochenende weg. Also Martin nimmt Nummer 3 und Nummer 2 mit, weißt du, und 5 und 2 und 1 bleiben hier. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe. War ein bisschen viel jetzt. Und da merke ich das extrem. Also das ist so spannend zu beobachten, wenn es ganz klar ist, okay, die sind jetzt gerade weg, die haben jetzt mit Papa eine Zeit oder mit Mama eine Zeit. Und auf einmal ist alles anders. Mhm. Und das ist so spannend zu beobachten, weil auf einmal ist der Spielkamerad weg und jetzt ist nur noch der da. Mhm. Weißt du, mit dem man sonst immer irgendwie was gemacht hat. Und das ist echt spannend.
Und da nehmt ihr dann auch bewusst mal zwei mit, die eigentlich nicht so viel miteinander abhängen.
Und das machen wir ganz bewusst so. Und wir machen auch mal ganz bewusst nur einen. ganz bewusst mal, nur du und ich, wir fahren jetzt in ein All-Inclusive-Hotel. Wir können machen, was wir wollen, wir beide. Und dann legen wir uns zu zweit nur im Bett und es wird nur mit Mama gekuschelt. Das machen wir. Darauf legen wir tatsächlich, das ist so eins unserer Dinge, auf die wir ganz viel Wert legen, weil wir beide aus Familien kommen, wo viele Kinder sind.
Wie oft macht ihr das?
Also schon einmal im Monat. Schon einmal im Monat unternehmen wir was nur alleine mit einem oder halt in einem unterschiedlichen Konstellation.
Und gibt's dann da auch so ein bisschen Neid oder?
Ist jedes Mal eine Diskussion und jedes Mal so, aber mittlerweile ist auch das Vertrauen da und das ist eigentlich auch schön. Mittlerweile ist das Vertrauen da. Beim nächsten Mal bin ich dann wieder dran. Also es ist so ein bisschen so, okay, jetzt fährt Papa mit Nummer 3, aber beim nächsten Mal bin ich dann vielleicht wieder mit dabei. Also es ist eigentlich ganz schön, weil mittlerweile haben wir wirklich so eine Vertrauensbasis, wo die Kinder wissen und wo dann auch, ja, viel Spaß. So, also es ist schon echt schön, weil die wissen, ich komme auch wieder mit. Irgendwann bin ich auch wieder dran. Also es ist eigentlich ganz schön, aber im ersten Moment ist immer so, Mann, das ist voll unfair. Mann, das ist voll doof. Und dann sag ich zum Beispiel, bevor wir schwimmen fahren, ja, okay. Also weißt du, dann ist es schon wieder okay.
Mit welchem Ziel habt ihr das angefangen?
Rollenbrechen. Also es wird ja häufig immer über die erstgeborene Tochter. Ich habe auch eine Tochter, ne, die so parazentiv, ich kann das Wort nicht aussprechen, weißt du, die so die Rolle der Eltern schon fast übernimmt.
Mhm.
Parazentiv. Leute, das ist jetzt
unangenehm. Ich kenne das Wort leider nicht. Also ich weiß nicht. Parentifiziert.
Amelie. Shoutout. Parentifiziert werden. Habe ich das falsch gesagt?
Nee, ich weiß es gar nicht. Parentifiziert. Doch, parentifiziert.
Parentifiziert?
Parentifiziert.
Wisst ihr was? Die wir lassen das heute. Wir lassen das heute. Ich muss das, kennt ihr das? Man muss, wie sagt man das denn, um eine Sprache richtig zu lernen. Oder ein Kind. Die müssen die bestimmte Lord
Wörter
1000-mal hören. Ich muss jetzt dieses parentifiziert 1000-mal hören. Habe ich wahrscheinlich schon wieder falsch gesagt.
Nee, ich glaube nicht.
Und Gizzy, du bist echt so eine True-Supporterin.
Parentifiziert? Wurde
das da gesagt? Ich lasse es jetzt. Ich hoffe, jeder weiß, worum es geht. Ging. Also, dass die erste Tochter häufig viel Verantwortung übernimmt.
Mhm.
Und davon wollten wir brechen. Also, wir wollten das, dass das so, dass sie sich auch mal fallen lassen muss, kann, auch unbedingt. Und dass sie nicht die Verantwortung hat immer. Und ich weiß gar nicht, dass da wollen wir wollen da absolut gegen anarbeiten, weil ich glaube, weil Mardi und ich ein bisschen jetzt umso älter wir geworden sind, immer wieder merken, was für Rollen wir in unseren Familien fallen. Und das ist so ein bisschen, das wollen wir nicht. Also wir wollen, dass die Kinder da das Gefühl haben, die können, jeder kann hier der sein, der er will. Mhm. Und zum Beispiel so ein ganz banales Beispiel, aber zum Beispiel Weihnachtsessen. So, ne? Dass das mal jedes Jahr wer anders entscheidet. Und man so rotiert oder sowas. Also ich möchte nicht, dass es so ein Default ist. So, also wer deckt den Tisch? Ja, ist immer die Person. Nein. Also wir wollen uns da aktiv dagegen stellen. Und da in dieser Reise werden wir sicherlich Fehler machen. Aber wir wollen es zumindest irgendwie versuchen anzugehen.
Willst du erzählen, was deine Rolle ist, wenn du zu deiner Ursprungsfamilie zurückkommst?
Nö.
Ist in Ordnung.
Nee, das lassen
wir. Aber du könntest sie konkret benennen.
Ja.
Okay.
Ja, könnte ich schon. Aber, ach nö.
Nee, musst du ja auch nicht. Ich finde es aber auch spannend, dass du die so definieren kannst, dass du wirklich weißt, was sie ist. Weil ich merke schon bei mir auch, dass wenn ich nach Hause komme, dann passt man sich den Mustern wieder an und verfällt da irgendwie rein. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich war immer die, das glaube ich, wüsste ich jetzt gar nicht so aus dem Stegreif.
Doch, und manchmal fällt es dir dann ja auf, wenn man dann wirklich mal ausbricht und wieder zurückkommt, okay, was macht das mit einem? Ne? Mhm. Also wenn man dann sein eigenes Leben gelebt hat und man kommt wieder in diese Rolle zurück und dann überlegt man ja schon, was macht das mit einem, wie will man das für seine eigenen Kinder und was ist daran? Und das ist, glaube ich, einfach das, was Martin und ich uns viel vorgenommen haben. Mhm. Aber natürlich ist das jetzt ein Ansatz, den wir jetzt probieren, ob das wirklich so kommt, wie es dann hoffentlich dann in unserer Fantasie so ausspielen sollte, bin ich ganz gespannt. Aber ich würde mir wünschen, dass unsere Kinder sie sein können, der sie sind, und nicht das Gefühl haben, dass sie eine Rolle erfüllen müssen in der Familie.
Jetzt meintest du vorhin schon so, dass es manchmal auch so ein bisschen dieses Neid-Thema gibt und dann ist man erstmal so, wieso darf der jetzt und die nicht und keine Ahnung. Da hat Svenja zum Beispiel auch gefragt, hast du manchmal Angst davor, dass du Lieblingskinder hast?
Svenja, ich finde die Frage super, weil ich glaube, das ist, das interessiert ganz viele. Und es ist vielleicht auch ein ambivalentes Gefühl oder eine Angst davor, sich dieser Frage überhaupt zu öffnen. Und ich kann jetzt, und das ist ja immer nur eine Momentaufnahme, ne? Weil jetzt, ich habe kleine Kinder. Jetzt ist es noch alles irgendwie noch nicht so, wie soll ich sagen, es kommen noch nicht richtige Wertefragen auf mich zu. Es kommen noch nicht richtige politische Fragen auf mich zu. Und dementsprechend kann ich jetzt gerade mit reinem Gewissen sagen, überhaupt nicht. Mhm. Also wirklich, manchmal stellt man sich ja vielleicht so ganz unterbewusst so eine Frage, ne? Und nee. Also ich, und das muss ich, in der Stimme, natürlich, weil ich evaluiere mich da auch immer selber. Ich höre mich in mich rein. Sehe ich gerade jemanden nicht? Habe ich da irgendwie gerade irgendwie, bevorzuge ich da jemanden oder so? Also ich versuche mich da auch immer wieder einzupendeln und zu sehen, warum habe ich da, und das kann ich sagen, also manchmal habe ich mit jemanden, und das wechselt tatsächlich auch immer, Reibungen, ne? Und das ist, merke ich, okay, hier tritt jemand gerade in eine andere Phase ein. Und weil dieser jemand in eine neue Phase kommt, muss ich mich da natürlich mir wieder ranreiben. Weißt du, so, okay, du bist jetzt in eine neue Entwicklungsstufe gekommen, okay, komm, wir testen uns wieder aus, komm. Und dann ist natürlich immer erstmal wieder, oh, diese Person ist gerade, boah, ne, so, aber ich merke, okay, die entwickelt sich und sie wird ein Mensch. Und ich merke, was das mit mir macht, aber es ändert nichts an meiner Liebe, sondern ich merke einfach nur so, okay, gut, der entwickelt sich, ich muss mich da wieder hin anpassen. Ich muss wieder meine Beziehung hier gucken, was braucht dieser Mensch jetzt? Das hat vorher gereicht, das reicht jetzt nicht mehr, also muss ich dem wieder anpassen. Also weißt du, es ist ein ständiges Reinfühlen auch in die Kinder, ständiges Gucken, in welchen Phase sie gerade sind. Und das ist momentan, würde ich behaupten, unwissend würde ich es behaupten, noch leichter, als wenn sie nachher erwachsene Menschen werden. Weil dann fangen ja ganz andere Fragen des Lebens an und ganz andere Herausforderungen an. Und auf einmal sicherlich auch ganz andere Vorwürfe, die viel, viel schwerwiegender sind als, Mama, ich habe ein Stück Schokolade weniger bekommen. Weißt du, also das kann ja, wird ja später vielleicht noch viel, viel tiefgreifender. Mhm. Und da bin ich jetzt, ich glaube nicht, dass es was an meiner Liebe ändert, ne? Aber es wird natürlich dann Phasen geben, in denen die Liebe getestet wird. Das würde ich, so würde ich es ausdrücken.
Hast du bisher schon irgendeine Phase für dich identifiziert, die du sehr gerne mochtest?
Oh, Gissi, pack mir ein Säugling auf den Arm. Oh. Oh, was meinst du, ob ich so viele Kinder habe? Ich könnte weinen, wenn ich an Säuglinge denke. Oh, ja, also die ersten 12 Wochen. Ich bin ja auch der festen Überzeugung. Das ist jetzt meine These. Ja, das ist mein Hot Take, ja. Die sind nur so kurz, Säuglinge, damit Frauen wieder Kinder kriegen. Also wirklich, das ist unglaublich. Dieses, wenn du die hochhebst und die quetschen sich so zusammen. Dieses Kleine, wenn du die einwickelst in so ein Tragetuch. Gissi, das ist so ein kleiner Haufen hier, weißt du, und der liegt hier so. Und du trägst die überall mit hin und dann kuhn die so. Also die haben so ein Geräusch und dann, wie die trinken.
Dann riechen die ja
meistens noch Babys, ja. Und ich weiß noch, bei meiner allerersten Hebamme, ich habe sie, glaube ich, mal gefragt, warum bist du Hebamme geworden? Und dann meinte sie so, weil ich die Erste sein wollte, die Babys in Arm nimmt. Und damals habe ich nur so drüber gelacht. Jetzt will ich auch Hebamme werden. Also, ich kann das so verstehen. Weil wirklich, Babys sind das außergewöhnliche Menschen, sind es außergewöhnliche Wesen, die da aus einem rauskommen, die so
rein,
doch, so klein und so vertraut sind und so gut riechen und sich so anschmiegen, und die gehören so richtig zu den Menschen. Also Säuglinge, meine Güte, ey. Also du könntest mir jetzt hier einen hin, ich würde ihn einwickeln und gehen. Also, ja, lass mich in Ruhe. Also, und ich habe das Gefühl, auch hier so, ne, die ersten 3 Monate trage ich nur, wirklich 12 Stunden am Tag. Und hier so eingewickelt, hier so ran. Und dann ist der Kopf hier. Und weißt du, du bist am Zwiebelschneiden oder so, machst mal kurz. so einen kurzen Kuss so nach unten. Oh. Ja, Babys.
Und gibt es eine Phase,
ja, danach
die,
ist
du
okay.
Nicht, die du nicht so gerne machst? Danach ist okay.
Danach ist okay. So, nee. Ich kann ja jetzt nur bis 7-Jährige schnacken, welche Phase ich nicht mag. Ja. Wenn die Geschmack entwickeln, Eitelkeit entwickeln. Und ich verstehe es halt voll, ne? Aber es war so geil. Du hast was aus dem Schrank gezogen, weißt du? Orange Hose, neongrünes Oberteil oder so. Let's fetz, ne? Kackegal, wie ich aussehe, Mama. Wenn das anfängt, gesehen. Also, ist ja schön, ne? Aber dann, du gehst da mit denen durch, ne? Mama, sieht das gut aus? Und also, meine Güte, ich will nur das anziehen und das muss ich bis morgen waschen. Also wirklich, Eitelkeit, das haut mich um. Vielleicht, weil ich selber ein bisschen uneitel bin, haut mich die Eitelkeit um.
Spannend. Mhm. Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal, also wie alt war das erste?
4.
4.
Und dann, ich will das nicht anziehen, die Lieblingshose. Davor, jeden Tag angezogen. Von einem Tag auf den anderen. Nie wieder will ich diese Scheißhose anziehen. Und dann geht es los. Und dann, bei einem Kind war das ganz doll. Bin ich einkaufen gefahren. Jetzt such dir doch was aus. Das war natürlich total dumm. Also von mir, ne, weil ein Kind in den Einkaufsladen zu schicken mit 20.000 Hosen, war nicht sehr nett von mir, dass ich diesen kleinen Menschen so überfordert habe. Aber ich habe viel gelernt. So, und Eitelkeit, das muss ich sagen, ist ja auch richtig. Die sollen ja auch einen Geschmack entwickeln. Aber das hat mich echt, also nicht zur Kita gehen, weil die Schuhe hässlich sind, hatten wir alles, ja.
Wie gehst du dann damit um?
Schwer. Schwer, aber es sind ja vor allen Dingen meine eigenen Gefühle, weil ich es halt nicht nachvollziehen kann. Ne?
Ja.
Aber das weiß ich, es liegt jetzt an mir und das Kind fühlt sich dann halt nicht wohl. Ja, Mann, ey, dann bleibst du halt hier. Oh! Dann ist das halt so, dann gucken wir heute Nachmittag nach neuen Schuhen. So,
ja.
Also irgendwo versuchen wir einen Kompromiss zu finden, aber wenn du siehst, dass er wirklich so unglücklich ist oder sie wirklich so unglücklich ist, ach nee, dann gut, dann.
Würdest du gar nicht sagen, dass du eitel bist?
Natürlich wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin gar nicht eitel, aber ich würde sagen, dass es ist nicht eine Charaktereigenschaft, die sehr stark bei mir ist. Und du?
Ich glaube, ich bin schon eitel. Oh. Doch. Also, aber mir macht das einfach auch wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Also mir macht es wirklich Spaß, mich anzukleiden, mir irgendwie Gedanken zu machen.
Vielleicht ist das, was uns groß differenziert, dass ich nicht so viel Spaß dabei habe, mich anzukleiden, sondern dass es eher sowas ist so, weil mein Körper, weil ich ein bisschen fülliger bin und ich hätte vielleicht gerne andere Sachen und manches sitzt nicht mehr so, wie es ist und dann ist es ganz häufig pragmatisch. Vielleicht ist es auch tatsächlich ein Nichtmögen. Das finde ich eigentlich auch eine gute Sichtweise. Weil so wie du angezogen bist, gehst du jetzt mal so immer hübsch, immer toll und deine Schminke habe ich ja auch schon gesagt. Ich finde das auch so schön. Ne? Vielleicht ist es tatsächlich einfach etwas, das ich nicht kann und das ich vielleicht nicht mag. Vielleicht verkleide ich das denn einfach nur, dass ich uneitel bin? Vielleicht bin ich es, aber kann es vielleicht nicht ausleben.
Mm. Also zur Beruhigung ist es auch nicht immer so.
Aber würdest du ungeschminkt aus dem Haus gehen? Das ist
ja
eine ganz platte
auf
Frage.
Auf jeden Fall.
Ja. Okay, ja. Gut, das war jetzt auch eine ganz
Doch,
platte
auf
Frage.
Jeden Fall. Ich gehe ja auch super viel, also ich mache auch viel Sport und da würde ich nie auf die Idee kommen, mich jetzt irgendwie zu schminken davor.
Okay, aber jetzt, wenn wir jetzt hier so mit Kameras, dann wäre es für dich okay ungeschminkt oder wäre es für dich...
Ich glaube, es wäre okay, aber ich würde mir schon denken, ich wäre lieber gern geschminkt.
Okay. Ja, ist ja fürs eigene Wohlbefinden, ja. Verstehe ich. Mhm.
Also ich bin da, doch, ich mag das aber halt auch. Ich fühle mich dann einfach wohler und wieso dann auch nicht?
Absolut. So. Ich würde mich jetzt hier auch gerne geschminkt hingesetzen.
Aber fühlst du dich jetzt unwohl?
Nein, null.
Okay,
ich glaube, ich würde mich tatsächlich, weil ich es nicht gewohnt bin, unwohl fühlen mit Make-up.
Ja. Würdest du sagen, dass du oberflächlich bist?
Ja. Im ersten Moment schon. Im ersten Moment schon. Und das ist auch nicht zu rechtfertigen. Das ist halt einfach, ja, doch, ich beurteile Menschen schon. Aber für mich selber, ne, gucke ich, wie ist halt so ganz, ganz platt, ja. Aber ich gehe darüber hinweg dann. Hoffe ich zumindest, glaube ich, versuche ich. Weißt du, also ich weiß nicht, wie das, wenn mir ein Mensch begegnet, hat er ja einen Eindruck auf mich. Und der ist im ersten Moment nur oberflächlich, wenn er noch nicht gesprochen hat. Also entweder sehe ich, sind die Haare gemacht, sieht er durch den Wind aus oder sowas. Also danach würde ich das eher, also danach treffe ich jetzt nicht tiefe Entscheidungen nach Oberflächlichkeit. Aber ich glaube, das ist so der erste Eindruck. Vielleicht so gesprochen?
Ja.
Bist du oberflächlich?
Ich glaube, dass wir fast alle ein bisschen oberflächlich sind.
Ich hätte mir heuchlerisch vorgekommen, wenn ich gesagt hätte, oh, nein.
Ich glaube auch zum Beispiel, gerade wenn man irgendwie einen Partner und eine Partnerin kennenlernt, wenn man jemanden ja auch, also das Erste, was man ja sieht, ist der Look. Mhm. Das heißt, es spielt irgendwie mit rein. Natürlich kann der Charakter an Menschen dann nochmal viel schöner oder viel hässlicher, es klingt zu gemein. Aber ich glaube, dass wir alle ein bisschen oberflächlich sind, weil man muss sich auch ein bisschen angezogen fühlen. Und man bildet sich schon, glaube ich, oft eine Meinung.
Ja, genau. Das ist ja die erste, ja, der erste Eindruck. Das kann sich danach ja noch revidieren oder bestätigen. Ja,
also das glaube ich auch.
Das ist so ein bisschen, natürlich achtet man so ein bisschen unterbewusst vielleicht darauf, was der andere anhat oder ob er gerade gemacht hat oder so. Ja. Das schon, also...
Merkst du das bei deinen Kindern auch schon, dass die auch auf sowas achten? Nee. Also jetzt nicht nur bei sich selbst, dass sie eitler werden, sondern dass sie auch andere anders ansehen?
Also bei meiner Tochter ist es so mit Frisuren. Mhm. Die ist, weißt du, die findet gerade, wenn andere eine Frisur haben, ganz cool. Das ist total. Also ich glaube, es ist immer so ein Hyperfokus auf einmal. Mhm. Weißt du, also was für eine Frisur hast du? Aber bei denen geht es vor allem auch so, was für einen Anhänger an deiner Federtasche hast du? Weißt du, und sowas geht es dann auch. Vielleicht nicht um den Körper selber, aber was man beeinflussen kann, wo die denken, ach, die Frisuren kann man cool beeinflussen und sowas alles. In der Gita habe ich auch mal mitbekommen, da hatte einer irgendwie so ein Dino auf dem T-Shirt und hey, du hast ja einen coolen Dino auf dem T-Shirt. Also man wird schon angesprochen auf was Positives und dann will man das ja wieder haben und so. Also doch, ich kriege das schon mit, aber jetzt nicht so, dass meine Kinder da jetzt... Eher die sagen, benennen das, es fällt mir positiv auf und nicht negativ.
Ja, ich glaube, Aussehen muss ja auch nicht unbedingt immer gleich oberflächlich sein. Es kann ja auch einfach nur erstmal eine Erkenntnis sein oder dass man irgendwas... Und das ist ja eigentlich voll schön, wenn man auch wirklich was schön findet.
Ja, und das finde ich auch
so für sich so ein bisschen...
Aber ich glaube, da macht es ganz entscheidend auch die Umgebung. Ne? Und man sagt ja auch, man achtet bei anderen Menschen immer darauf, an einen selber stört. Und manchmal ist es ja auch so, was man den Wert, den man so ein bisschen von zu Hause aus mitbekommen hat. Mhm. Also du bist nur was wert, wenn du fein gekleidet bist, wenn du saubere Sachen anhast, weil dann kriegst du Lob von deiner Mutter oder deinem Vater oder sowas. Und ich glaube, das ist da tatsächlich auch ein bisschen mitentscheidend, wie man auf andere Menschen guckt, weißt du? So. Und ich erinnere mich wenig daran, dass meine Mutter irgendwie mich beurteilt, oh, du hast ja ungekämmte Haare oder sowas, weißt du? Also so, deswegen lege ich da vielleicht auch nicht so Wert drauf. Und ich versuche das auch, wenn ich was sage, dass es was Positives ist. Das versuche ich wirklich. Das nehme ich mir wirklich aktiv vor. Also es ist eine aktive, das kommt mir nicht natürlich. Ne? Also es ist so, ich sage was Gutes über mein Gegenüber. Und ich betone das Gute und nicht, da ist ein Fleck auf deiner Hose. Weißt du, was ich meine? Also ich sage, die Hose sitzt aber gut, auch wenn da ein Fleck drauf ist. So.
Damit würde ich sagen, schließen wir.
Okay.
Gut. Vielen Dank. Ja, bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Bei Paulsen ist ein Format von Mitvergnügen. Host Annemarie Paulsen. Co-Host bin ich, Gissi Winkler. Technische Betreuung, Schnitt und Mix, Alexander Stößlein. Außerdem an diesem Projekt beteiligt Amelie Kern, Lisa Golinski und Julia Bär.